Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christiane Kesser, Mikrofon noch einmal herzlich willkommen. Viel Einzigartiges, noch nie Dagewesenes bringt die Corona-Pandemie mit sich. Heute ist eine weitere dieser Wegmarken dazugekommen. Die Kurzarbeit ist in Deutschland noch nie so hoch gewesen. Für an die 10 Millionen Arbeitnehmer ist das Fluch und Segen zugleich. Dem Verdienstausfall steht der Trost gegenüber, den Arbeitsplatz nicht zu verlieren. Für Politik und Unternehmen international ist Kurzarbeit das Rezept in dieser Krise. Das ursprünglich deutsche Modell ist mittlerweile zum Exportschlager geworden. Wie der deutsche Arbeitsmarkt bisher von der Corona-Krise gezeichnet ist, dazu mehr in den kommenden Minuten. Davor schauen wir uns an, was die Gespräche zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten gebracht haben. Die Runde saß heute wieder einmal per Videoschalte zusammen, um über die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu entscheiden. Man hat sich ja bei diesen Bund-Länder-Gesprächen auch in den vergangenen Wochen trotz Föderalismus um einen breiten Konsens bemüht. Aber wenn es dann um die konkreten Umsetzungen ging, hat es bislang regelmäßig Unterschiede von Bundesland zu Bundesland gegeben. Was heute beschlossen wurde, berichtet Frank Capellan.
Immerhin das. Deutschlands Spielplätze werden bald wieder öffnen. Eltern sollen Hygieneregeln beachten und überfüllte Anlagen meiden. In Berlin gilt das bereits, die anderen Länder werden folgen. Ähnliches gilt für Museen, Zoos oder botanische Gärten. Bei den entscheidenden Themen aber haben sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten auf den kommenden Mittwoch vertagt. Wann werden Kitas wieder öffnen? Wann der Schulbetrieb weiter hochgefahren? Für Angela Merkel ist es noch zu früh, das jetzt schon zu beurteilen. Sie will noch nicht abschließend bewerten, wie sich erste am 20. April in Kraft getretene Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirken.
Denn die 12 bis 14 Tage, die es ja dauert, bis wir wissen, was das Ganze für Auswirkungen auf unser Infektionsgeschehen hat, diese Tage werden erst am 6. Mai vorbei sein.
Klar ist nach der 2,5-stündigen Videokonferenz auch, bevor grünes Licht für Geisterspiele der Fußball-Bundesliga gegeben wird, soll ein Fahrplan für eine schrittweise Schul- und Kita-Öffnung erarbeitet werden. Grundsätzlich aber scheint die Politik gewillt, den Clubs das Spielen vor leeren Rängen zu erlauben. Doch bevor der Ball wieder rollt, soll klar sein, wann eine Kita-Betreuung wieder möglich sein wird, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Der Spielplatz ist eigentlich nicht das Wichtigste, sondern wichtig ist, dass wir für Kita und Schulen einen Weg finden. Und dort übrigens einen Weg finden, der den Besorgnissen der Eltern, die große Sorge haben, wie die Kinder, die gefährdet sind, ernst nehmen, aber auch den Pädagoginnen und Pädagogen eine Chance geben, die auch zu Risikogruppen gehören.
Wie der Schulbetrieb schrittweise wieder hochgefahren werden kann, soll ebenfalls erst am kommenden Mittwoch entschieden werden. Nordrhein-Westfalen allerdings hat bereits heute beschlossen, Grundschüler schon zum 11. Mai wieder in die Schulen zu holen, tageweise gestaffelt nach Klassen. Im Unklaren bleibt die Gastronomie. Viele Wirte bereiten sich schon darauf vor, bald wieder Corona-gemäß mit Abstand und Hygiene servieren zu dürfen. Auch Hoteliers und Pensionsbetreiber hoffen darauf, bald wieder öffnen zu dürfen. Doch auch sie müssen sich in Geduld üben. Nicht einmal in der kommenden Woche will Merkel ein Datum nennen, sondern erst bei den darauffolgenden Bund-Länder-Gesprächen.
Selbst wenn die Tische 2 Meter Abstand haben, an einem Tisch wir natürlich nicht kontrollieren können, sitzt dort eine Familie, dann ist das vollkommen unproblematisch. Oder aber sitzen dort Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Hausständen begegnen.
Und hält die Kanzlerin überhaupt Urlaub im Ausland während der Sommermonate für denkbar? Niemand kann das derzeit sagen, meint Merkel.
Das kann heute nicht überblickt werden.
Ich kann nur eines sagen, sollte am Ende möglicherweise innerhalb Deutschlands das Reisen möglich sein, kann ich jedem sagen, der in den Süden fährt, man muss nicht nach Österreich fahren, man kann auch in Bayern Urlaub machen.
Insgesamt aber warnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor vorschnellen Entscheidungen und davor, nicht nur wirtschaftliche Folgen des Lockdowns in den Blick zu nehmen.
Wir müssen die wirtschaftlichen Fragen im Blick haben, aber dabei die ethischen nicht vergessen. Debatten über die Frage, wie lange jemand leben soll, sind Fragen, die ich nicht nur für unangebracht halte, sondern auch für gefährlich.
Den Museen allerdings will der Bund mit 10 Millionen Euro unter die Arme greifen, wenn sie für die Öffnung nach Corona-Richtlinien umbauen müssen. Auch Gottesdienste werden wieder möglich sein. Die Kanzlerin drängt auf Vorgaben, weniger singen etwa. Doch auch das war allgemein erwartet worden, denn einige Bundesländer hatten das bereits angekündigt oder umgesetzt. Zudem sitzen die Juristen zunehmend Bund und Ländern im Nacken. Gestern kippte das Bundesverfassungsgericht ein Gottesdienstverbot Maskenverbot in Niedersachsen. Immer häufiger wird von der Politik verlangt, die Grundrechtseinschränkungen gerichtsfest zu machen. Auch die 800-Quadratmeter-Regelung für Geschäfte dürfte nicht mehr lange zu halten sein. Das Hauptstadtkaufhaus KDW darf nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes wieder öffnen. Die Richter bezeichneten es als willkürlich und unverhältnismäßig, das Kaufhaus zu schließen, insbesondere weil Einkaufszentren mit vielen kleineren Geschäften in Berlin nicht geschlossen bleiben müssten.
Frank Capellan berichtete aus Berlin. Nach der Corona-Krise kommt die Wirtschaftskrise. Da sind sich Experten sicher, auch wenn es Deutschland weniger hart treffen könnte als etliche andere Länder. Viele Beschäftigte merken jetzt schon den wirtschaftlichen Einbruch und auch auf dem Arbeitsmarkt ist der nun eindeutig zu erkennen. Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um mehr als 300.000 auf knapp 2,65 Millionen registriert. Kai Clement berichtet.
Die Pandemie hat den Arbeitsmarkt erreicht. Kurzarbeitrekord statt Frühjahrsbelebung. Die historisch schlechten Zahlen kommen ausgerechnet kurz vor dem Tag der Arbeit. Zugleich verhindere man so Schlimmeres, so Arbeitsminister Hubertus Heil. Man bewahre Millionen vor Arbeitslosigkeit.
Kurzarbeit ist unsere starke Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Und es sollte uns bei aller Bedrückung dieser Zahlen Zuversicht geben, dass wir dieser Krise nicht hilflos ausgeliefert sind.
In diesem Tal gibt es Wirtschaftszweige, die fast komplett Kurzarbeit haben. Heil nennt die Gastronomie mit über 93%. Annelie Bundenbach vom DGB beschreibt Kurzarbeit als einen Damm, der halte. Zitat, wir müssen alles dafür tun, dass er nicht bricht. Halten allerdings muss dieser Damm so viel wie nie zuvor.
Wir rechnen mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte.
Deutschlands Unternehmen haben für rund 10 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Der letzte Höchststand in der Finanzkrise lag mit 1,4 Millionen Menschen in der Spitze weit darunter. Allerdings weisen Arbeitsmarktexperten wie Johannes Vogel von der FDP darauf hin, dass diese 10 Millionen nicht das letzte Wort sein müssten.
Das sind angezeigte Kurzarbeitzahlen, nicht realisierte Kurzarbeit. Wir wissen aus vergangenen Krisen, dass das in etwa ungefähr bei einem Drittel lag. Sollte das in dieser Krise auch wieder so sein, auch ein Drittel von 10 Millionen würde alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.
Erst im Jahresverlauf werde sich zeigen, ob die Milliardenrücklagen bei der Bundesagentur dafür ausreichten oder ob der Bund, wie in der Finanzkrise, Geld zuschießen müsse, so Heil. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände warnt bereits, die Rücklage schmelze, Zitat, schneller als Schnee in der Sahara. Am Ende könnte es doch höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geben. Heil hält dagegen, vorerst jedenfalls.
Ich kann für dieses Jahr deutlich sagen und auch für die Phase, in der wir wirtschaftlich sehen, dass es nicht um Beitragssatzerhöhungen gehen wird. Das wäre wirtschaftlich auch nicht vernünftig.
Die FDP wirbt erneut dafür, Arbeitsplätze in der Corona-Krise auch dadurch zu sichern, dass man die Vorgaben lockert.
Das heißt zum Beispiel, dass es natürlich richtig ist, dass wir verantwortliche Öffnungskonzepte und den notwendigen Gesundheitsschutz zusammenbringen, denn die Wirtschaft braucht hier Planbarkeit.
Die Corona-Krise verschont auch den morgigen Tag der Arbeit selbst nicht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zu einer bloß digitalen Großkundgebung aufgerufen, erstmals überhaupt. Solidarität heiße in diesen Zeiten, so der DGB, mit Anstand Abstand halten. Mutmachendes vom Arbeitsminister.
Ich weiß, dass viele Menschen sich in unserem Land Sorgen machen und viele auch jetzt schon soziale Härten erleben. Ich will nochmal deutlich machen, Deutschland hat einen starken Staat. Wir haben eine starke Gesellschaft und eine starke Wirtschaft, sodass wir in der Lage sind, diese Prüfung zu bestehen.
Aus Berlin Informationen von Kai Clement. Im Libanon ist die pro-iranische und anti-israelische Hisbollah eine Partei mit viel Macht, einer eigenen Miliz und einer Wohltätigkeitsorganisation. In vielen westlichen Ländern gelten die Islamisten als Terrorgruppe. Auch in Deutschland. Auch Deutschland nutzt die Hisbollah als Rückzugsraum. Nachdem ihr militärischer Arm hierzulande bereits verboten ist, schwelte schon lange die Entscheidung, auch zivile Organisationen und Hisbollah-nahe Vereine und Moscheen zu untersagen. Das ist heute passiert, Gudula Geuter berichtet.
Die Hisbollah steht seit 2013 auf der Terrorliste der Europäischen Union, allerdings nur als militärische Organisation. Mit der heute veröffentlichten Verfügung folgt in Deutschland nun auch das Verbot der politischen und zivilen Betätigung für die schiitische Islamistenvereinigung. Am frühen Morgen durchsuchten Polizisten Moscheen, Vereine und Wohnungen unter anderem in Berlin, Bremen, Münster, Recklinghausen und Dortmund. Die Hisbollah, so heißt es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums, rufe offen zu gewaltsamer Vernichtung Israels auf. Damit richte sie sich in eklatanter Weise gegen den Gedanken der Völkerverständigung, unabhängig davon, ob sie als politische, soziale oder militärische Struktur in Erscheinung trete. Das Verbot hatte sich abgezeichnet. Schon im vergangenen Jahr hatte das Bundesjustizministerium dem Generalbundesanwalt die Strafverfolgung von Aktivisten der Hisbollah erleichtert. Im Dezember hatte sich mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und FDP der Bundestag für ein Betätigungsverbot ausgesprochen. Auch Unionsfraktionsvize Thorsten Frey hatte für den Antrag geworben.
Weil wir der Auffassung sind, dass wir es nicht tatenlos hinnehmen können, dass dort eine terroristische Organisation, die das Existenzrecht Israels beschreitet und zum anderen eben auch mit terroristischen Mitteln das Land bekämpft, Deutschland als Rückzugsort, als Logistikraum, als Finanzierungsraum missbrauchen kann.
Die AfD hatte schon früher ein förmliches Vereinsverbot verlangt. Das ist laut Bundesinnenministerium nicht möglich, weil die ausländische Organisation in Deutschland nicht über gerichtsfest nachweisbare Teilstrukturen verfüge. Die Rechtsfolgen des Betätigungsverbots sind aber ähnlich. Die Razzia richtete sich nun gegen Moscheevereine, die die Hisbollah mit Propaganda und Geld unterstützen sollen und die deshalb im Verdacht stehen, Teil der Organisation zu sein. In Sicherheitskreisen geht man allerdings von sehr viel mehr zugehörigen Vereinen aus. Der Verfassungsschutz schätzt die Zahl der Anhänger in Deutschland auf über 1.000. Mit dem Betätigungsverbot ist es auch untersagt, Kennzeichen der Hisbollah zu verwenden, sei es öffentlich, in Versammlungen oder in Publikationen. Durch die heutige Bekanntmachung gilt das auch schon am 16. Mai. Auf den fällt in diesem Jahr der Al-Quds-Tag, an dem Demonstrationen gegen Israel stattfinden, an denen sich Hisbollah-Anhänger in der Vergangenheit beteiligt hatten. Israel begrüßte das Verbot als sehr wichtige Entscheidung. Außenminister Israel Katz wertete es als wichtigen und bedeutenden Schritt im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus. Er forderte die Europäische Union auf, dem Beispiel zu folgen. Das tat auch die FDP. Bereits in der Bundestagsdebatte hatte ihr Innenpolitiker Benjamin Strasser betont:
Wir haben weiterhin das Ziel einer europaweiten Listung der Hisbollah als terroristische Organisation. Ja, die Gespräche mit Frankreich werden schwierig, aber die deutsch-französische Freundschaft muss und die deutsch-französische Freundschaft wird das aushalten.
Überfällig nannte das Verbot der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die Hisbollah gefährde jüdisches Leben und die innere Sicherheit. Berlins Innensenator Andreas Geisel betonte, jeder, der sich gegen zentrale Werte unserer Verfassung stelle, Gewalt ermögliche und gegen das friedliche Zusammenleben der Völker agiere, müsse mit einer deutlichen Reaktion des Staates rechnen. Und der SPD-Politiker bekräftigte, dass sich die Verfügung gegen Anhänger der Terrororganisation nicht gegen gläubige Musliminnen und Muslime richte.
Gudula Geuter berichtete, in Berlin sorgte heute eine Personalie für Aufregung, die so niemand kommen sah. Es geht um das Amt des oder der Wehrbeauftragten, wobei seit Einführung des Postens 1959 er tatsächlich nur einmal mit einer Frau besetzt war. Das soll sich jetzt ändern. Die Bundestagsabgeordnete Eva Högel von der SPD soll nach dem Willen ihrer Fraktionsspitze neue Wehrbeauftragte und damit Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels werden. Der hatte sich eigentlich zu einer zweiten Amtszeit bereit erklärt und er wird über Parteigrenzen hinweg geschätzt. Deshalb stieß der Vorstoß eines Wechsels auf Unverständnis. Katharina Hamberger berichtet.
Diese Entscheidung kam für viele überraschend. Gestern Nachmittag kündigte SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich in einem Brief an die SPD-Abgeordneten an, dass der Fraktionsvorstand einstimmig beschlossen habe, Eva Högel für das Amt der Wehrbeauftragten vorzuschlagen. Die Innen- und Rechtspolitikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende hatte bis dahin wohl niemand auf dem Schirm für diesen Posten. Zumal es SPD-intern bereits zwei Anwärter gab. Den Amtsinhaber Hans-Peter Bartels, der gern weitergemacht hätte, und den Haushaltspolitiker Johannes Kahrs, dem Ambitionen für das Amt nachgesagt werden. Der bisherige Wehrbeauftragte ist verärgert, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellen darf und machte diesem Ärger in einem Brief an Parteifreunde Luft. Das Ergebnis und die Art der Entscheidungsfindung machten ihn, schreibt Bartels, nach insgesamt 22 Jahren im Bundestag ein bisschen unfroh. Und weiter, warum die Partei jetzt dieses wichtige, unabhängige Amt, das als Teil der parlamentarischen Kontrolle des Militärs im Grundgesetz verankert ist, gerne durch eine neue SPD-Kandidatin besetzen wolle, erschließe sich nicht sofort. Bartels verweist außerdem auf den Zuspruch, den er aus der Bundeswehr, aber auch von Koalitions- als auch Oppositionspolitikern erhalten habe. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte in seinem Schreiben die Entscheidung für Hügel damit begründet, dass sie mit ihrer langjährigen parlamentarischen Erfahrung und breiten Expertise alle Voraussetzungen mitbringe, um dieses Amt erfolgreich und wirkungsvoll auszuüben. Der Koalitionspartner ist allerdings mindestens irritiert. So sagte CDU-Verteidigungspolitiker Johannes Wadephul, er wisse nicht, was die SPD-Führung dazu bewogen habe, den anerkannten Wehrbeauftragten Bartels nicht mehr vorzuschlagen.
Hans-Peter Bartels hat aber viel Zuspruch in seinem Amt bekommen und ist ein überzeugter Anwalt der Soldatinnen und Soldaten gewesen. Deswegen hätte die Union seine Wiederwahl gern unterstützt,
sagte Wadephul unserem Hauptstadtstudio. Bartels möglicher Nachfolgerin steht er allerdings auch offen gegenüber. Er kenne Eva Högl schon seit vielen Jahren und traue ihr ohne weiteres zu, eine Behörde zu führen. Deutlich kritischer hingegen die FDP. So sagte Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungspolitikerin der Liberalen, der Nachrichtenagentur AFP, Frau Högl hat mit der Bundeswehr so viel zu tun wie ich mit dem Mäusemelken. Sie sei im Bundestag bislang nicht mit Kompetenz bei Bundeswehrthemen aufgefallen. Strack-Zimmermann kündigte zudem an, für Högl werde ihre Fraktion nicht stimmen. Die Grünen geben sich zurückhaltender. Die Umstände der Nominierung von Eva Högl, sagte Tobias Lindner unserem Hauptstadtstudio, seien hochgradig irritierend. Aus seiner Sicht, so der Grünen-Politiker, müsse SPD-Fraktionschef Mützenich auch erklären, warum Bartels nicht mehr nominiert werde. Die Grünen werden nun mit Högl das Gespräch suchen, um sich zu informieren, wie sie das Amt der Wehrbeauftragten ausfüllen will.
Man muss ganz klar sagen, Frau Högl hat als Innen- und Rechtspolitikerin auch im parlamentarischen Kontrollgremium ihren Job ordentlich gemacht, jetzt unabhängig von unterschiedlichen parteipolitischen Positionen. Ich persönlich traue ihr zu, dass sie das Amt der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages auch ausfüllen kann. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, hat sie auch bei der Wahl eine faire Chance verdient.
So Grünen-Politiker Lindner. Die Wehrbeauftragte bräuchte die absolute Mehrheit, das heißt mehr als die Hälfte der Stimmen aller Mitglieder des Bundestages. Dass dies im Fall Högl möglicherweise nicht einfach werden könnte, ahnt wohl auch der SPD-Fraktionschef. In Mützenichs Schreiben an die Fraktion heißt es, man gehe zwar von einer breiten Unterstützung auch in den anderen Fraktionen für Högl aus, gleichzeitig bittet er aber auch um gute Präsenz in der kommenden Sitzungswoche, um die absolute Mehrheit sicherzustellen.
Informationen von Katharina Hamberger. Der sogenannte Flügel der AfD soll sich heute auflösen, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz ihn im März als rechtsextrem eingestuft hatte. In der Berliner Opposition glaubt man nicht so recht an die Auflösung. So meint zum Beispiel der linken Bundestagsabgeordnete Jan Korte, Rassismus und Menschenverachtung sind überall in der AfD verbreitet. Zitat Ende. Und der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser urteilt, die Forderung nach einer Selbstauflösung des Flügels sei ein scheinheiliges Ablenkungsmanöver der AfD. Die Gruppierung steuere ganz offenkundig weite Teile der Gesamtpartei. Zu den Hintergründen Henry Bernhard.
Noch ist die Facebook-Seite des Flügels der AfD aktiv. Dort wird aufgerufen, Fotos oder Videos vom Kyffhäuser-Treffen des Flügels runterzuladen, denn am Monatsende sei es mit der Flügelpräsenz im Internet vorbei. Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses der AfD vom März soll der Flügel bis Ende April aufgelöst sein. Deshalb verabschiedet sich Björn Höcke, neben Andreas Kalbitz die Führungsfigur im Flügel, von seinen Anhängern. Im Video, das ihn in pathetischer Zeitlupe in immer neuen Posen umjubelt und gefeiert zeigt, steht er vor dem Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen.
Der Flügel wird jetzt bald Geschichte sein, aber der Geist des Flügels, der wird lebendig sein in dieser AfD. Halten wir an diesem Geist fest. Wir sind willens und in der Lage, diese unsere AfD zur einzig relevanten Volkspartei in Deutschland zu machen.
Der Flügel ist der rechte Rand der AfD. Gründungsdokument ist die Erfurter Erklärung von 2015, die die AfD zur Widerstandsbewegung gegen die weitere Aushöhlung der Identität Deutschlands erklärt. Auf den jährlichen Kyffhäuser-Treffen des Flügels war die weitere Radikalisierung der Bewegung zu beobachten. Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, die Relativierung der Verbrechen des Nationalsozialismus wurden dort zunehmend zu akzeptierten Positionen. In den östlichen Landesverbänden der AfD, wo die Partei die größten Wahlerfolge erringt, ist der Flügel sehr dominant. In westlichen Landesverbänden werden Anhänger des Flügels oft für Spaltungen und Zerreißproben verantwortlich gemacht. Seit Mitte März wird der Flügel vom Verfassungsschutz als extremistische Bestrebung beobachtet. Dessen Präsident Thomas Haldewang erläuterte damals:
Es ist Tatsache, dass entsprechende Verstöße gegen prägende Merkmale der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip konstatiert werden können.
Über die Führungsfiguren des Flügels, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, sagte er:
Beide Personen sind Rechtsextremisten.
Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz veranlasste den Bundesvorstand der AfD kurz darauf, die Auflösung des Flügels zu verlangen. Fraglich ist, inwieweit sich der Flügel, dem feste Mitgliederstrukturen fehlen, überhaupt auflösen kann. Björn Höcke sagte dazu in einem Gespräch auf einer Plattform des neurechten Netzwerks 1%.
Man kann ihn nicht auflösen, weil er niemals formalisiert war. Von daher sind mir insofern die Hände gebunden, als dass ich nichts auflösen kann.
Und so gehen sowohl Höcke als auch seine Gegner davon aus, dass mit den Personen und deren Einstellungen der Flügel weiterhin maßgeblich die Politik der AfD bestimmen wird. Für den Verfassungsschutz sei die formelle Auflösungserklärung ohnehin unerheblich, erläutert dessen Thüringer Amtschef Stefan Kramer. Das Ende der Flügelpräsenz im Internet, vom jährlichen Kyffhäuser-Treffen und vom Verkauf von Höcke-Stoffbeuteln mag der AfD in der Auseinandersetzung mit ihren Rechtsextremen und mit dem Verfassungsschutz vermutlich nicht wesentlich weiterhelfen.
Henry Bernhard berichtete, viele Themen und Konflikte geraten im Zuge der Corona-Krise aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. So ist es auch mit dem Krieg in der Ukraine. Ein eigentlich für April vereinbarter Gipfel im sogenannten Normandie-Format ist weiter nicht in Sicht. Nun hat stattdessen Außenminister Maas per Videokonferenz mit den Außenministern Russlands, der Ukraine und Frankreichs konferiert. Einzelheiten von Markus Pindur.
Es blieb Bundesaußenminister Maas nicht viel anderes übrig, als das Offensichtliche festzuhalten. Die Umsetzung der Beschlüsse des Gipfeltreffens in Paris vor einem halben Jahr lässt weiter zu wünschen übrig. Die Intensität der Kampfhandlungen im Osten der Ukraine ist zwar zurückgegangen, aber von einer Waffenruhe kann nicht die Rede sein. Erfreulich sei, dass einige Kriegsgefangene in ihre Heimatländer zurückkehren konnten.
Schließlich haben wir auch über den Gefangenenaustausch gesprochen, die zwei Gefangenenaustausche, die es seit Dezember gegeben hat, sind sehr erfreulich. Allerdings sind wir uns auch genauso einig gewesen, dass weitere Erfolge in dieser Beziehung dringend nötig sind. Es geht jetzt zu beweisen, dass es nicht nur bei Worten und Erkenntnissen, die anscheinend alle haben, bleibt, sondern dass auch Taten folgen.
Es gehört jedoch mittlerweile zur diplomatischen DNA der Verhandlungen über den Konflikt, dass die Bekundungen meist meilenweit von der Umsetzung entfernt sind. So haben die OSZE-Beobachter immer noch keinen freien Zugang zum Gebiet der von Russland unterstützten Separatisten. Dies, so Maas, sei jedoch die Grundvoraussetzung für die Überwachung eines Waffenstillstandes.
Am Schluss bleibt das Wichtigste zunächst, eine dauerhafte und auch vollständige Waffenruhe zu erzielen, eine, die ihren Namen verdient. Deshalb ist das Thema, mit dem wir uns heute sehr intensiv beschäftigt haben. Und diese Waffenruhe muss auch überprüfbar sein. Und dazu brauchen wir eben die Sonderbeobachtungsmission der OSZE auf dem gesamten Gebiet der Ukraine. Sie muss dort präsent sein können.
Die Corona-Pandemie mache die Gesamtsituation nicht einfacher, dürfe aber kein Feigenblatt für eine mangelhafte Umsetzung der Beschlüsse von Paris sein, so Außenminister Maas. Einigkeit, zumindest auf der Ebene der Bekundungen, gab es bei einigen humanitären Fragen. Die Rentenzahlungen im Separatistengebiet müssten ungehindert möglich sein. Der Zugang von Hilfsorganisationen müsse verbessert werden und die Entminung müsse schneller vorankommen. Auf die Frage, ob Russland versuche, sich aus den Verhandlungen herauszuziehen und die Separatisten als Ansprechpartner in den Vordergrund zu stellen, erklärte Maas, für die Bundesregierung blieben die Ukraine und Russland die Vertragspartner der Minsker Verträge. Das habe auch der UN-Sicherheitsrat so bestätigt. Maas kündigte an, dass die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands in 4 Wochen erneut zusammentreffen würden. Ein Gipfeltreffen der Regierungschefs ist mangels konkreter Vereinbarungen derzeit nicht in Sicht.
Der Bericht von Markus Pindur. Es geht um geistiges Eigentum und um künstlerische Freiheit und um einen Fall, der zunächst recht spezifisch erscheint, aber in der Musikbranche als wichtig gilt. Es stritten der Musikproduzent Pelham und die Elektropop-Pioniere von Kraftwerk um einen Rhythmus von 2 Sekunden, die Pelham aus einem Kraftwerkstück in einem anderen Song verwendete. Jetzt ist klar, nach heutiger Rechtslage ginge das nicht, im Jahr 1997 aber schon. Klaus Hempel berichtet.
Mehr als 20 Jahre zieht sich dieser beispiellose Rechtsstreit nun schon hin. Doch nun dürfte die Rechtslage endgültig geklärt sein. Das Ergebnis lässt sich in etwa so zusammenfassen. Bis 2002 konnten Hip-Hop-Produzenten in Deutschland ziemlich ungeniert auf fremde Tonsequenzen anderer Bands zugreifen, um sie in eigene Songs einzufügen. Das sogenannte Sampling, das Verwenden fremder Tonschnipsel, war weitestgehend von der Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geschützt. Seit 2002 gilt aber eine EU-Richtlinie, deren Maßstäbe für das Sampling sind sehr viel strenger. Im konkreten Fall geht es um einen Song, den 1997 der Frankfurter Rapper und Musikproduzent Moses Pelham für Sabrina Settler produziert hatte, der Titel »Nur mir«. Pelham kopierte und verwendete dabei eine kurze Rhythmussequenz der Düsseldorfer Kultband Kraftwerk. Hier das Original von Kraftwerk. Hier der neue Song. Ralf Hütter, Gründungsmitglied von Kraftwerk, fühlte sich bestohlen.
Ja, wenn man aus dem Werk eines anderen etwas entnimmt, dann sollte man den ja wenigstens mal fragen. So einfach ist das.
Pelham dagegen berief sich auf die Kunstfreiheit.
Wenn ich grundsätzlich nicht samplen darf, kann es meine Kunstform nicht geben. Wenn Sie sich Tonträger ab 1989 anschauen, unter 10 Tonträgern haben 9 ein Sample.
2016 hatte das Bundesverfassungsgericht Pelham Recht gegeben und in seinem Urteil der Kunstfreiheit im Hip-Hop breiten Raum zugestanden. Doch dann landete der Fall beim Europäischen Gerichtshof. Und der entschied 2019, das Sampling sei nur unter bestimmten Voraussetzungen von der Kunstfreiheit gedeckt. Nach dem Urteil des EuGH gibt es zwei ganz entscheidende Kriterien, die beim Sampling erfüllt sein müssen. Erstens, die Tonsequenz, die verwendet wird, muss verändert werden. Und zweitens, im neuen Stück darf der Durchschnittshörer die Sequenz nicht wiedererkennen. Nur dann, so der EuGH, sei Sampling von der Kunstfreiheit gedeckt. Der BGH entschied nun, ab 2002 hätte Pelham den Song mit der Rhythmussequenz von Kraftwerk nicht mehr produzieren dürfen. Zwar hat der BGH den Fall noch einmal an die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Hamburg, zurückverwiesen. Dort müssen die Richter noch ein paar Detailfragen klären. All das wird am wesentlichen Ergebnis aber nichts mehr ändern.
Klaus Hempel berichtete. Der Name ist nicht mehr vielen sehr geläufig, aber er steht für eine Ära, die des Apartheid-Regimes in Südafrika. Dennis Goldberg war 1964 beim berühmten Rivonia-Prozess an Nelson Mandelas Seite zu lebenslanger Haft verurteilt worden, als einziger Weißer. Heute ist der südafrikanische Anti-Apartheid-Kämpfer im Alter von 87 Jahren gestorben. Jan-Philipp Schlüter erinnert an ihn.
Dennis Goldberg war ein wandelndes Geschichtsbuch. Einmal gefragt, konnte er aus dem Stand stundenlang über die Geschichte Südafrikas referieren. Daten, Personen, Ereignisse, alles hatte er im Kopf. Und natürlich jede Menge Anekdoten. Zum Beispiel die, wie er Nelson Mandela während des Rivonia-Prozesses mit Süßigkeiten versorgt hat. Ich habe ihm ein Stück Schokolade gegeben. Er hatte im Gefängnis gehungert und viel Gewicht verloren. Irgendwann hat er mir die komplette Schokoladentafel weggegessen. Aber Dennis Goldberg kannte die südafrikanische Geschichte nicht nur sehr gut, er hat sie in den letzten 60 Jahren maßgeblich mitgeprägt. Goldberg wurde 1933 in Kapstadt geboren. Schon als Student hat er gegen die Apartheid gekämpft, beeinflusst von seinen Eltern, die sich immer gegen Ungerechtigkeit eingesetzt haben. Als Mandela 1961 die Guerilla-Organisation Umkhonto weSizwe, Speer der Nation, mitbegründet hat, war der studierte Bauingenieur Goldberg dabei. Als technischer Berater, genannt Mr. Technico. Für viele Sabotageakte gegen das Apartheid-Regime hat er Bomben gebaut. Nach 2 Jahren ist Umkhonto weSizwe aufgeflogen. Mandela, Goldberg und 6 weitere Angeklagte sind 1964 im sogenannten Rivonia-Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Als der Richter sagte, wir würden nicht zu Tode verurteilt, haben wir uns angeschaut und plötzlich laut gelacht, aus purer Erleichterung. Nelsons Mutter hat ihn gefragt, was hat der Richter gesagt? Und Nelson hat geantwortet, Leben und das Leben ist wundervoll. Nach 22 Jahren wurde Goldberg aus dem Gefängnis entlassen und ist nach London ins Exil gegangen. Dort hat er im Fernsehen miterlebt, wie Nelson Mandela 1990 freigelassen wurde. Erst 2002 ist Goldberg nach Südafrika zurückgezogen. Bis zu Mandelas Tod war er eng mit ihm befreundet. Mandela hatte einen besonderen Spitznamen für ihn. Er hat mich immer Boy genannt, Junge. In Südafrika sind früher die Schwarzen von den Weißen Boy genannt worden. Und da ist ein älterer schwarzer Führer, der mich Boy nennt, weil ich 15 Jahre jünger war. Aber ich war immerhin 55. Er hat das wirklich liebevoll gemeint. Bis zuletzt war Dennis Goldberg als Bürger und Menschenrechtler aktiv. Besonders die Arbeit mit jungen Menschen war Goldberg wichtig. Häufig ist er öffentlich aufgetreten. Auch wenn sein Körper nicht immer mitmachte, sein Geist war beneidenswert klar, sein Humor mitreißend, seine Geschichte ergreifend. Eines seiner letzten Interviews hat Dennis Goldberg vom Krankenbett ausgegeben. Nach einer schweren Operation, der Körper vom Krebs gebeutelt. Aber Goldberg lächelte und sagte, er wolle noch so viel machen und er sei froh, das bald angehen zu können.
Because the things I want to do and it's exciting to want to do them.
Jan-Philipp Schlüter erinnerte an Dennis Goldberg zum Ende dieser Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Christiane Kess.